Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf unter euch und dass ich mit euch ein Wort Gottes betrachten darf. Das ist ein Wort aus dem Predigtplan und die heutige Predigt ist auf diesem Wort begründet. Das ist aus dem Propheten Maleachi und das behandelt das Kapitel 3, die Verse 6 bis 12. Ich habe festgestellt, das Buch Maleachi und auch besonders der Text hier, der hat einen recht hohen Salzgehalt, wenn ich das mal so sagen darf. Da sagt der Herr oder Maleachi, der Herr durch Maleachi: Denn ich bin der Herr und wandle mich nicht. Und es soll mit euch Kindern Jakob nicht gar aus sein. Ihr seid von eurer Väterzeit immer da abgewichen, von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich zu euch bekehren, spricht der Herr Zebaoth. So sprecht ihr: Worin sollen wir uns bekehren? Ist's recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie ihr mich denn täuscht? So sprecht ihr: Worin täuschen wir dich? Am Zehnten, am Hebopfer. Darum seid ihr auch verflucht, dass euch alles unter den Händen zerrinnt. Denn ihr täuscht mich allesamt. Bringt mir den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenstern auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht auf dem Felde nicht verderben soll und der Weinstock im Acker euch nicht unfruchtbar sein soll, spricht der Herr Zebaoth. Dass euch alle Heiden selig preisen sollen, denn ihr sollt ein wertes Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Im Mittelpunkt des heutigen Textes steht die Aufforderung Gottes, die besagt: Bringt mir den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Dieses Wort ist in christlichen Kreisen recht bekannt. Obwohl die Bibelkenntnisse im Alten Testament gemeinhin nicht so verbreitet sind wie im Neuen Testament. Und es ist auch deswegen so bekannt, weil die Sache mit dem Zehnten unter den Gläubigen auch immer wieder Gegenstand von Diskussionen ist. Und wenn es um die Gesetze des Alten Testamentes geht, die nicht mehr so nach dem Geschmack des Zeitgeistes sind, dann hören wir öfter: Das ist ja das Alte Testament. Aber wenn es ums Geld geht, dann gewinnen diese Worte im Alten Testament erstaunlich oft an Aktualität, insbesondere seitens der Finanzverantwortlichen in einer Gemeinde. Und so halte ich es auch für gut, dass wir heute einmal gemeinsam einen Blick auf das Thema werfen. Denn gemäß Predigtplan ist über das Eingangswort aus Maleachi auch eine Art Untertitel vorgeschlagen. Der regt dazu an, diesen Text aus einem bestimmten Blickwinkel zu betrachten. Und dieser Blickwinkel lautet: Gott geben, aber gern. Das Bemerkenswerte an diesem Untertitel ist: Gott geben, das ist äußerlich. Das konnte man sehen im Tempel, wo die Leute viel oder wenig in den Gotteskasten legten. Oder wir sehen es auf dem Kontoauszug heutzutage. Oder wir sehen es, wenn der Korb jeden Sonntag hier die Runde macht. Das Wesentliche des Satzes aber ist das Wort gern geben. Denn das ist innerlich und das kann man nicht sehen. Doch allein das Innere ist für Gott von Bedeutung. Das Buch Maleachi ist ein sehr lehrreiches und aktuelles Buch. Es beschreibt das Spannungsfeld zwischen dem äußeren Gottesdienst und dem inneren Gottesdienst. Gottesdienst von Herzen vor Gott oder Gottesdienst als lästige Pflichtübung vor den Menschen. Das ist so eines der zentralen Themen des Buches Maleachi. Und damit wirft es neutestamentlich ausgedrückt auch ein lebendiges Licht auf das Glaubensleben einer Christengemeinde, wie das der EFG Wendlingen-Köngen zum Beispiel. Es spricht uns direkt an. Denn wenn wir nicht gemeint wären, dann bräuchten wir heute diesen Text ja nicht zu lesen. Auffällig ist auch, dass uns der Herr als Gemeinde im Maleachi-Buch fast ausnahmslos kollektiv anspricht. Nur zweimal, da wird er auch persönlich. Einmal, als er von dem minderwertigen Opfer spricht, das dem Herrn gebracht wird. Und das zweite Mal, als er darüber spricht, wie es in den Ehen der Gemeinde zugeht. Da wechselt er vom Singular in die persönliche, vom Plural in den Singular der persönlichen Anrede. Ansonsten, wie auch im heutigen Text, spricht der Herr die Gemeinde als Ganzes an. Und damit wirft er auch ein Licht auf jeden von uns persönlich. Da braucht auch niemand auf den anderen zu schauen. Denn wenn der Herr in diesem Text heute die Gemeinde als Ganzes anspricht, dann ist inklusive des Predigers niemand ausgenommen. Das Buch Maleachi beginnt im Kapitel 1 mit den Worten: Dies ist die Last, die der Herr redet wider Israel durch Maleachi. Das kann man zu Beginn schnell überlesen, aber die Formulierung ist ungewöhnlich. Dies ist die Last. Der Geist Gottes spricht hier von Last. Und er sagt nicht, das war die Last. Diese Predigt ist hauptsächlich in der Zeitform der Gegenwart gefasst. Sie ist also ganz aktuell. Der Herr sendet durch seinen Prediger eine Botschaft gegen seine Gemeinde. Und diese Botschaft wiegt schwer. Sie war für Maleachi eine Last und sie ist heute auch eine Last. Zum einen für den Prediger, denn es ist nicht leicht, Worte zu sagen, von denen man weiß, dass sie nicht gerne gehört werden. Aber die Worte waren noch eine Last für das Volk. Und damit war auch klar, dass Maleachi sich mit seiner Predigt keine Freunde machen würde. Von Jeremia wissen wir, dass die Priester und das Volk zu ihm sagten: Weissage uns nicht im Namen des Herrn, wenn du nicht von unseren Händen sterben willst. Und an anderer Stelle: Die Priester, Propheten und das ganze Volk griffen ihn und sprachen, du musst sterben. Warum weissagst du uns denn im Namen des Herrn? Und das ganze Volk sammelte sich im Hause des Herrn gegen Jeremia. Und auch die Fürsten sprachen zum König, lass doch diesen Mann töten. Und so predigte auch Maleachi kein Sonnenschein-Evangelium, keine frohe Botschaft nach menschlichem Geschmack. Ich glaube, dieser Punkt gewinnt in unserer Zeit eine immer größere Bedeutung. Denn Paulus schreibt an Timotheus, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden greuliche Zeiten kommen. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nachdem ihnen die Ohren jucken. Gott sendet keine Botschaften, nach denen uns die Ohren jucken, weil er verkauft uns keine Mogelpackung mit selbstzufriedenem Wohlgefühl. Gott ist Liebe, das ist sein Wesen. Aber die Liebe Gottes ist nicht grenzenlos, wie oft suggeriert wird. Sie hat ihre Grenze in der Wahrheit Gottes. Und die Wahrheit Gottes kennt kein Ansehen der Person. Nicht einmal die Person des eigenen sündlosen Sohnes. Denn als der bereit war, unsere Sünden auf sich zu nehmen, da musste sich Gott von ihm trennen. Liebe und Wahrheit, diese Einheit seines Wesens ist unzertrennbar. Und darum wird er uns auch immer die Wahrheit sagen, weil er wahre Liebe für uns empfindet. Und weil er auch will, dass wir wahrhaftig werden. Er will, dass wir wahrhaftig werden, damit wir in der Wahrheit Gottes frei werden. Und so auch hier. Als der Prophet Maleachi die Gemeinde die Wahrheit Gottes über ihr Glaubensleben mitteilt, da beginnt er seine Anrede mit den Worten, ich habe euch lieb, spricht der Herr. Und so lesen wir im weiteren Verlauf des Buches eine Art Dialog zwischen dem Herrn und seiner Gemeinde. Der Herr sagt, ich habe euch lieb. Sie antworten, womit hast du uns denn lieb? Er sagt zu den Priestern, ihr verachtet meinen Namen. Sie antworten, womit verachten wir deinen Namen? Der Herr sagt, ihr opfert Unreines. Sie antworten, womit opfern wir denn Unreines? Der Herr sagt, ihr macht den Herrn unwillig. Sie antworten, worin machen wir ihn denn unwillig? Oder wie eingangs schon verlesen, der Herr sagt, so bekehrt euch zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Sie antworten, worin sollen wir uns bekehren? Neutestamentlich ausgedrückt offenbarten die Antworten der Gemeinde ihren geistlichen Zustand. Denn in die Gemeinde hatten sich Sünden eingeschlichen. Ihre Opfer, die bestanden nur noch aus Zehware. Gaben, die man sonst nicht mehr so verwerten konnte. Der Weg der Nachfolge war ihnen zu mühsam geworden. Kapitel 3. In den Ehen gab es viele Probleme. Oder wie im heutigen Thema, der Geiz gegenüber dem Herrn hatte sich ausgebreitet. Im Leben ihres Alltags wurden mehr und mehr irdische Prioritäten in den Vordergrund gerückt. Ihre Nachfolge war nach und nach zu einer lästigen Pflicht geworden. Denn ihr Glaubensleben hatte die persönliche Nähe zu Gott verloren. Aber damit war ihnen auch die geistliche Feinfühligkeit für Sünde abhandengekommen. Und offensichtlich hatten sie auch die Furcht des Herrn verloren. In den 55 Versen seiner Botschaft spricht Maleachi über 40 Mal von dem Herrn. Und davon sagt er über 20 Mal, so spricht der Herr Zebaoth. Immer wieder hören wir in seiner Predigt, es spricht der Herr der Heerscharen. Doch sie hatten offensichtlich auch den Sinn dafür verloren, mit wem sie es zu tun hatten. Sie waren abgestumpft. Denn sie glaubten nicht wirklich, dass der allmächtige Gott zu ihnen sprach. Das Wort Gottes drang nicht mehr als das Reden Gottes zu ihnen durch. Die Gemeinde war in großer Gefahr, in einen geistlichen Verfall zu geraten. Oder sie war schon im geistlichen Verfall begriffen. Und das Fatale an ihrem Zustand, an ihrer Reaktion und an ihren Fragen wird deutlich, sie waren sich über ihre geistliche Lage nicht im Klaren. Denn sie antworteten unisono, wovon redest du? Wir wissen gar nicht, wovon du sprichst. Maleachi hatte ihnen den Spiegel Gottes vorgehalten und er spricht weiter in dem Namen des Herrn, wie wir eingangs gelesen haben. Er sagt, ich bin der Herr und wandle mich nicht. Es soll mit euch Kindern Jakobs nicht gar aus sein. Wieder begegnet er seiner Gemeinde mit Liebe und er ruft durch Maleachi, ich bin der Herr und wandle mich nicht. Es soll mit euch Kindern Jakobs nicht gar aus sein. Ihr seid von eurer Väterzeit immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. So sprecht ihr, worin sollen wir uns denn bekehren? Und ich setze ihre Antwort einmal mit meinen Worten fort. Wir sind doch aus Ägypten befreit. Wir sind doch Abrahams Kinder. Oder wieder neutestamentlich. Wir haben uns doch bekehrt, als wir gläubig wurden. Wir haben uns auch taufen lassen. Wir sind doch wiedergeboren. Und damit gehören wir doch zum Volk Gottes. Aber der Herr sagt, bekehrt euch. Da ist vielleicht eine Frage. Die Bekehrung, welche die Taufe und die Wiedergeburt bewirkt hat, die ist etwas Einmaliges. Durch den Glauben an Jesus Christus ist der Bund mit Gott geschlossen. Aber dieser Bund ist nicht statisch, sondern dynamisch. Mit der Wiedergeburt beginnt ja erst das Glaubensleben. Damit beginnt ja erst die tägliche Nachfolge. Denn nun beginnt der Herr zu uns zu reden und uns den Glauben vorzulegen nach seinem Wort. Ab dem Tag der Wiedergeburt gilt für uns das Wort, heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Ab da hören wir, erwähle dir heute, wem du dienen willst. Denn er hat uns ja den Heiligen Geist als unseren ständigen Begleiter in unser Herz gegeben. Und er bezeugt in uns die Stimme Jesu. Der Geist des Herrn ist der Mund Jesu. Und der führt uns in Gottes Wort. Und der lehrt uns alles. Und wenn wir gefallen sind, dann ruft der Herr durch ihn, kehr um. komm doch zurück, komm zum Kreuz. Und wenn wir umkehren und dem Herrn unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Die Bekehrung hat einen einmaligen Anfang, aber sie ist auch gleichzeitig der Beginn eines lebenslangen Prozesses. Das ist das Glaubensleben, bis wir die Erde verlassen. Und sie endete bei Paulus mit den Worten, dass er sagte: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten. In diesem Lernprozess Jesu, da lernen wir uns zu demütigen. Denn er weist uns auf unsere Fehler hin. Da lernen wir auch, uns gegebenenfalls zu entschuldigen. Da lernen wir, zu dem Herrn umzukehren. Und wenn wir zu ihm umkehren, dann wendet er sich uns wieder zu. Es erinnert mich an eine Begebenheit, die erzählte Paul Madsen mal von einem alten Bruder. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ein alter Bruder, sehr erfahren im Glauben. Und er wurde gefragt: Wann hast du dich bekehrt? Und er sagte: Heute Morgen. Als Malachi die Gemeinde zuruft, bekehrt euch, da antworten sie im gleichen Ton wie zuvor: Worin sollen wir uns bekehren? Gott antwortet: Ist's recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie mich denn täuscht? Aber womit täuschen wir dich denn? Der Herr sagt: Am 10., am Hebopfer. Ich will nicht näher auf den 10. und das Hebopfer eingehen, nur so viel. Im 2. Mose 25 steht geschrieben: Der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Kindern Israel, dass sie mir ein Hebopfer geben, und nehmt dasselbe von jedermann, der es willig gibt. Das Hebopfer umfasste den 10. Teil der Einkünfte aller materiellen Güter. Und das wird auch an anderer Stelle bestätigt, im 4. Buch Mose: Den Kindern Levi aber habe ich allen 10. gegeben in Israel zum Erbgut für ihr Amt, das sie mir tun an der Hütte des Stifts. Und die Leviten, die waren wiederum gehalten, von dem 10., den sie bekamen, dem Herrn den 10. zu geben. Und so lernte jeder zu geben. Und der 10., wie auch alle Hebopfer, die für den Herrn bestimmt waren, die durften jeweils nur vom Besten genommen werden. Ein minderwertiges oder krankes Opferlamm zu geben, das wurde als Entheiligung angesehen. Und hier nun sagt der Herr im 2. Abschnitt des heutigen Bibeltextes: Ist's recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie er mich denn täuscht? Sie sprechen: Womit täuschen wir dich? Am 10. am Hebopfer. Darum seid ihr auch verflucht, dass euch alles unter den Händen zerrinnt. Denn ihr täuscht mich allesamt. Bring mir den 10. ganz in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hierin, spricht der Herr, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht auf dem Feld nicht verderben soll und der Weinstock im Acker euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth, dass sich alle Heiden selig preisen sollen, denn ihr sollt ein wertes Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Bringt mir den 10. ganz in mein Kornhaus. Sie gaben den 10. den Leviten. Aber der Herr weist hier nochmals darauf hin, dass unsere Gabe nicht den Menschen, sondern Gott gegeben wird. Wir geben nicht den Menschen, sondern wir geben Gott. Und wenn wir nichts geben, dann geben wir Gott nichts. Es geht nicht um eine Überweisung an die juristische Person EFG Wendlingen, sondern es geht stets um deine Herzensentscheidung, dem Herrn zu geben oder dem Herrn nicht zu geben. Und er sagt, bring mir den ganzen Zehnten in mein Kornhaus. Und schon gehen die Gedankenspiele los und auch manchmal die Diskussionen. Von welcher Basis aus soll der Zehnte gegeben werden? Vom Bruttoeinkommen? Vom zu versteuernden Einkommen nach Abzug der anerkannten Aufwandspauschalen? Vom Nettoeinkommen? Ist die Gemeinde als gemeinnütziger Verein anerkannt? Kann ich eine Spendenbescheinigung bekommen, damit ich von dem, was ich dem Herrn gebe, mir einen Teil vom Finanzamt wieder zurückholen kann? Ich glaube nicht, dass jemand von sich behaupten kann, dass er solche Gedanken noch nicht gehabt hat. Aber merkt ihr auch, welch armselige Krämerseele da spricht? Aber der Herr sagt mit meinen Worten, wenn du mir den Zehnten gibst, dann prüfe mich doch, ob du an mir Verlust machst. Meinst du denn, du musst Gott finanzieren? Gott lässt sich nicht schenken. Ich werde dir den Himmel öffnen und mehr zurückgeben, als du mir gibst. Materiell und oder immateriell. Der Herr ist der bessere Mathematiker als wir. Aber er antwortet nicht immer mathematisch, nach unserem Verständnis. Er antwortet mit Schutz, wenn er sagt, ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht auf dem Feld nicht verderben soll. Denn wir brauchen selbst nicht zu kämpfen, wenn er sagt, ich will das für euch tun. Er antwortet auch mit Gelingen, wenn er sagt, der Weinstock im Acker soll euch nicht unfruchtbar sein. Bleibt die Frage, müssen wir den Zehnten geben? Bei Gott gibt es keine Zwänge. Es gibt nur den Glauben oder den Unglauben. Und wenn es dir der Herr aufs Herz legt, dann tu es. Aber tu es vor ihm. Und wenn du es nicht tust, dann unterlasse es vor dem Herrn. Ich weiß nicht, ob es jemand aufgefallen ist, aber bei den kurzen Ausführungen zum Zehnten und zum Hebopfer an die Leviten, wie auch an den Worten Gottes, die er zur Gemeinde über den Zehnten sagt, da sind wieder drei Schlüsselworte auffällig. Und die sollte jeder für sich mitnehmen. Und das sind die Worte willig, ganz im Sinne von vollständig und vom Besten. Wenn du gibst, dann gib es willig und gern. Wenn du gibst, dann gib es vollständig. Und was du gibst, das gib vom Besten. Sonst lass es lieber. Denn wenn schon Gott keinen Gefallen hat am Opfer hat, Psalm 40, wie viel weniger wird er dann gefallen an Halbherzigkeit oder an Unvollständigkeit oder an Minderwertigkeit haben? Ich möchte hier bewusst einen Schnitt machen. Wir wollen heute das Abendmahl feiern. Und es mag einer fragen, was hat denn das Abendmahl mit der Predigt über den Zehnten zu tun? Aber wenn der Herr vom Abendmahl sagt, solches tut zu meinem Gedächtnis. Und wenn wir uns heute mit unseren Gaben für den Herrn befasst haben, dann wollen wir doch beim Abendmahl schauen, was er uns gegeben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und der Sohn, unser Herr Jesus, er gab nicht nur den Zehnten und das Hebopfer. Er sagte, alles, was mein ist, das ist dein. So betete er zum Vater. Er hat den Vater so sehr geliebt, dass er nichts von seinem Leben für sich behalten hat. Sondern er hat das Beste, was er zu geben hatte, dem Höchsten gegeben, seinem Vater, nämlich sich selbst. Und er hat das gern für uns getan. Er hat sich gern zum Opfer gegeben. Wie sonst hätte er gesagt, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Wie sonst hätte er beim Abendmahl für uns seinen Leib mit Dank zerbrochen. Wie sonst konnte er sein Blut mit Dank vergießen. Und der Vater? Er hat das Allerbeste, was er hatte, nämlich seinen Sohn, auch nicht festgehalten und für sich behalten, sondern er hat ihn für uns, seine Feinde, geschlachtet und hat mit ihm als Kaufpreis alle Gerechtigkeit auf Erden und in aller Himmel bezahlt und hat sich durch seinen Sohn mit sich selbst versöhnt und Frieden zwischen Gott und Menschen geschaffen. Wenn wir im Licht solcher himmlischer Liebe, wenn wir das im Licht solcher himmlischer Liebe sehen und sehen, was der Vater und der Sohn für uns das Höchste gegeben hat, was es zu geben gab, und sie haben uns ein neues Leben und eine ewige Herrlichkeit bereitet, wie fühlt sich dann der Gedanke nach einer Spendenquittung an, danach zu fragen, damit wir einen Teil dessen, was wir dem Kaiser, was wir Gott geben, vom Kaiser wiederbekommen. Ich komme zurück auf einen Predigtauszug vom Ende des vergangenen Jahres. Der Herr fragt uns, hast du mich lieb? Dann diene mir. Hast du mich nicht lieb? Dann lass es besser. Hast du mich lieb? Dann gib mir. Hast du mich nicht lieb, dann behalte deine Opfer. Denn die Liebe Gottes kennt das Opfer gar nicht. Ich will von deinem Hause keine Farren nehmen, noch Böcke von deinen Ställen. Denn der Erdboden ist mein und alles, was darin ist. Und darum, was immer du gibst es ja nur von meinem Eigentum. Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Amen.